Und so sei Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, Teenager zu sein, ist keine einfache Sache. Eltern sind in den Jahren ja einfach mega anstrengend. Vor allem sind sie neugierig und wollen Auskunft, wenn man eigentlich keine Lust hat, was zu sagen. So jedenfalls muss es unserer Tochter zumute gewesen sein, als wir miteinander beim Essenstisch saßen. Sie hatte am Vorabend eine exklusive Einladung gehabt bei ihrer Sportlehrerin. Und wir als Eltern und vor allem der sportbegeisterte Papa wollten natürlich gerne wissen, worüber sie gesprochen haben und wie das so war. Also haben wir mutig gefragt. Und wie war's gestern? Gut, war die Antwort. Mehr nicht. Nach einigen Augenblicken des Schweigens sagte mein Mann, so genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Das war natürlich eine glatte Lüge. Er hätte gerne mehr gewusst. Denn Väter wollen es gerne wissen. Das Schweigen ihrer Kinder schmerzt sie. Können Sie sich vorstellen, liebe Gemeinde, es geht unserem himmlischen Vater auch so? Dass er nicht nur wartet, dass wir kommen, dass er nicht nur will, dass wir schweigen, sondern dass wir mit ihm teilen, erzählen, plaudern, jammern, seufzen und jubeln. Wenn Gebet tatsächlich ein Gespräch ist und nicht nur der Einwurf einer Nachricht in einen Postkasten, dann müsste das doch so sein. Dann kann es Gott doch nicht unberührt lassen, ob unsere Gespräche einen Inhalt haben oder nicht. Vielleicht haben Sie über diese Seite des Gebetes noch gar nicht so richtig nachgedacht. Wir reden ja unter der Überschrift Gebet eher von uns. Wann beten wir? Was beten wir? Und was bewirkt unser Gebet? Und das ist auch selbstverständlich. Schließlich haben wir uns vor Augen. Und letztlich ist ein Gebet doch noch was anderes als unsere Gespräche bei Tisch oder im Büro am Kaffeeautomaten oder in der Schlange an der Kasse im Supermarkt. Beim Beten müssen wir ohne sichtbares Gegenüber auskommen. Also ist es auch schwer, sich vorzustellen, was das Gegenüber denkt. Und wie das von Gottes Seite ist, wenn wir beten. Und doch haben wir Hinweise in der Bibel, die uns das Recht geben, von einem lebendigen, aufmerksamen, wohlwollenden Gegenüber auszugehen. Von einem Gegenüber, das offene Ohren und ein empfangsbereites Herz hat. Gerade die Bilder und die Namen, mit denen Gott sich beschreibt, legen das nahe. Die Geschichten, die Jesus erzählt, die Gewissheit, dass Jesus selbst ein intensiver Beter war und die Entschlossenheit, mit der zum Beispiel Paulus gebetet hat. Ich denke, das alles lädt ein, sich einmal mit dieser anderen Seite zu beschäftigen. Und ich beginne mit Paulus. Wenn Sie in seinen Briefen lesen, dann können Sie entdecken, wie viel der Apostel gebetet hat und vor allem, wie viel er dem Gebet zutraut. Beim Beten ist er im Geist von einer Gemeinde zur anderen gewandert und hat mit seinem Herrn über sie gesprochen. Wir wissen, er hat im Gebet nicht nur gedankt und gebetet, er hat auch mit seinem Gott gerungen, er hat nach Antworten gefragt und Antworten gehört. Und das macht mich ehrlich gesagt neugierig. Wie hat Paulus sich das vorgestellt, diese Sache mit dem Beten? Eine Antwort gibt es zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 8. Er sagt einfach, der Geist ist uns geschenkt und mit dem sind wir unterwegs. Aber auch in Galater 4. Dort im Galaterbrief malt er uns das Bild einer Tischrunde vor Augen, an der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist beieinander sind. Aber die sind nicht unter sich. Weil der Sohn es möglich macht, bringt uns der Geist dorthin. Der Geist betet in uns zum Vater, so schreibt er. Alles, was wir auf dem Herzen haben, bringt er ein. Weil er in uns wohnt, haben wir Platz an diesem Tisch. Und dort hört Gott uns zu. Und wir hören Gott zu. Wir sind sozusagen einbezogen in das, was Gottes Herz bewegt. Ihn bewegt zum Beispiel das, was uns bewegt. Das will er wissen. Und er teilt auch gerne seine Pläne mit uns. Wir lesen darüber in der Bibel, sagen Sie vielleicht, das stimmt. Und es ist gut, wenn er uns immer wieder daran erinnert. Aber es muss ja auch praktisch werden, konkret. Also für unser Leben, für unsere Zeit, für unsere Kirchengemeinde, für unser Ehrenamt, für unsere Aufgaben, für unsere Familie, dazu brauchen wir seinen Geist, der zu uns spricht. Und wer sich Zeit nimmt, mit Gott zu reden, also nicht nur so in Apparat spricht und wieder auflegt, der kann Gottes Stimme tatsächlich hören und erfahren, was er will. Und was man dann hört, sind vielleicht nicht konkrete Worte und eine laute Stimme, aber eine feste Gewissheit, die Klarheit über einen Gedanken, der Mut für eine Entscheidung, die gute Idee, die gerade so dringend gefehlt hat. Gebet ist keine Einbahnstraße. Wir sind mit Gott im Gespräch, im Reden und im Hören. Nicht nur wir sind Beter, das Leben von Jesus war vom Gebet geprägt und auch da können wir ganz viel beobachten. Für Jesus war die Zeit, die er im Gebet verbracht hat, sozusagen ein Stück Heimat. Hier und jetzt konnte er mit seinem Vater zusammen sein. Die Erde, das war für ihn ja Fremde. Er hatte ja seine Herrlichkeit verlassen, um unseretwillen. Hier war er eingeschränkt, verletzlich, abhängig in der Zeit. Aber im Gebet war diese Welt des Vaters wieder da. Das war eine ganz innige Gemeinschaft, die spürbare Liebe zueinander. Das muss für Jesus eine ganz besondere Zeit gewesen sein. Man kann sagen, Jesus war der Prototyp eines Menschen, der wusste, ohne Gebet bin ich kraftlos. Ohne Gebet, da werde ich umhergetrieben von den Erwartungen der Menschen, die mir sagen, was sie brauchen. Ohne Gebet lauge ich aus und verfehle vielleicht sogar das Ziel. Oft ist das ja nur eine kurze Bemerkung, aber eben oft, dann war Jesus im Gebet, in der Natur unterwegs, bevor die Jünger aufgestanden sind. Und denken Sie mal, das waren Fischer, die waren gewohnt, früh aufzustehen. Aber Jesus war schon unterwegs. Deutlich, was das bedeuten kann für ein Leben, wurde mir eigentlich in einem Buch über Ordensschwestern, ja, himmlische Schwestern heißt das Buch. Es erzählt die Geschichte von 10 Frauen, die sich entschlossen haben, einem katholischen Orden beizutreten. Die haben einen Beruf, sie haben ihre Aufgaben, sie haben ihre Besprechungen und Verpflichtungen, aber an einem bestimmten Punkt des Tages unterbrechen sie alles, legen alles weg und nehmen sich Zeit zum Singen, zum Lesen eines Bibeltextes, zum Hören und zum Beten. Das Gebet bestimmt den Rhythmus ihres Tages. Und dann werde ich neidisch, weil mein Tag durch die Arbeit bestimmt ist und das Gebet dann oft an den Rand rutscht. Aber so war das bei Jesus. Das Gebet, das Hören auf seinen Vater, war für ihn lebenswichtig. Jetzt wissen wir meistens gar nicht, was Jesus mit dem Vater gesprochen hat. Meistens, wie gesagt, ist das ja nur eine Randbemerkung. Man stellt fest, er ist wieder weg. 3-mal allerdings erfahren wir es und das ist wichtig für uns. Worum ging es Jesus? Alle 3 Berichte gehören übrigens in die Passionszeit. Am bekanntesten ist das Gebet in Gethsemane. Vermutlich, weil es da um eine ganz, ganz wichtige Frage geht. Was mache ich, wenn ich Gottes Willen weiß und es mir nicht gefällt? Das ist die Frage, die Jesus durchkämpft. Oder wir können auch sagen, wir erfahren, dass er diesen Tod, diesen Weg auch wirklich angenommen hat. Er war nicht gezwungen. Es war seine Entscheidung. Das zweite Gebet, das wir kennen, davon haben wir gerade einen Abschnitt gehört, dieses hohepriesterliche Gebet, dazu gleich mehr. Aber noch ein drittes. Diese schlichte Ansage an Petrus. Ich aber habe für dich gebeten. Ich lese sie Ihnen mal nach einer neueren Übersetzung. Simon, sagt Jesus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und wieder zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus sagt das, bevor er Jesus ankündigt, dass er ihn verraten wird und verleugnen. Jesus weiß, wie das ist, wenn alles in Frage steht. Er war ja selbst am Anfang seiner Zeit auch so durchgerüttelt worden im Sieb, wie er das hier beschreibt. Und er würde nochmals gerüttelt und geschüttelt werden in Gethsemane eben. Jesus weiß, wie notvoll das sein wird, wenn Petrus durchlebt, wie das ist ohne Jesus. Die allerschlimmste Zeit seines Lebens ohne den Meister. Bisher war er es gewohnt gewesen, dass Jesus da war und alle Anfragen aufgefangen und abgewehrt hat. Bisher konnte er mit Jesus rechnen, aber das würde jetzt nicht mehr der Fall sein. Simon, Petrus und die Jünger gingen auf die schlimmste Zeit ihrer Nachfolge zu. Und deswegen hat Jesus für ihn gebetet. Und wisst ihr, jetzt stelle ich mir das so vor, diesen Tisch von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, wie sie miteinander reden, wie sie planen, wie sie Willen und Weg teilen. Und da denkt Jesus an seinen Jünger, an diesen mutigen, begeisterten, manchmal ein bisschen vorlauten Simon, der schon so viel gelernt hat, dem willig gefolgt ist und jetzt zu allem bereit. Und Jesus macht sich Sorgen. Sorgen um ihn und die anderen. Und deswegen redet er mit dem Vater. Er sagt, bitte, Vater, denk jetzt an Petrus. Denk an Simon und die anderen. Lass nicht zu, dass er verzweifelt, wie das Judas tut. Steh ihm bei in der Tiefe und zeig ihm einen Weg aus der Scham. Mach ihn bereit, sich selbst zu vergeben. Lass ihn verstehen, wie kostbar er sein wird, weil er das durchlebt. Jesus bittet eigentlich, Vater, halt ihn fest. Bewahre ihm den Glauben. Was betet Jesus wohl für uns? Was hat er für uns auf dem Herzen und legt auf den Tisch und teilt mit dem Vater und dem Heiligen Geist? Wir wissen es kaum. Wir wissen es nicht konkret, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Aber was Jesus für uns alle auf dem Herzen liegt, das erfahren wir im hohepriesterlichen Gebet. Und das dazu noch als letztes ein paar Gedanken. Worum bittet Jesus denn? Ich fasse es nochmal zusammen, was wir in der Schriftlesung gehört haben, aber ich lege es Ihnen ans Herz. Lesen Sie dieses Kapitel mal heute noch. Was bewegt Jesus, wenn er an uns denkt? An die, die durch das Wort seiner Jünger an ihn glauben werden, das sind wir. Es geht Jesus um Bewahrung vor dem Bösen, so wie bei Petrus. Oder wie wir im Vater unser bitten, erlöse uns von dem Bösen. Er hat es uns ans Herz gelegt. Alles, was uns wegtreibt und vom Glauben erschüttert und irre macht, darf uns nicht bezwingen. Dafür steht Jesus ein. Jesus geht es darum, dass wir auf dem Weg mit Gott bleiben. Er sagt, heilige sie. Er will, dass wir ihm ganz gehören, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen, für ihn zu leben, uns immer wieder verändern und korrigieren zu lassen. Wir haben ja genug Unheiliges an uns, ich jedenfalls. Jesus geht es um die Einheit, eine Verbundenheit mit dem himmlischen Vater und seinem Sohn. Wie die beiden sie selbst pflegen, ganz eng, da passt kein Blatt dazwischen. Und wir, darum bittet er, wir sollen genauso mit Vater verbunden sein, Söhne und Töchter des Heiligen, weil der Sohn Gottes darum an unserer Stelle bittet. Und schließlich bittet er, ich will, dass sie dort sind, wo ich bin, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Er will, dass sich für uns eines Tages der Schleier hebt, das Geheimnis sich lüftet und wir Jesus sehen, wie er ist. Da sollen wir dabei sein. Das wünscht er sich, weil er sich wünscht, dass wir durchhalten bis zum Ziel. Boah, das sind jetzt alles theologische Schwergewichte, fast ein bisschen viel für einen Sommersonntag. Ich versuche es nochmal in einem Punkt zusammenzubringen. Eigentlich geht es in allem darum, dass wir dranbleiben und dass wir ankommen. Jesus weiß, wie viele Fragen und Aufregungen und Zweifel uns begegnen. Es ist nicht leicht, etwas zu glauben, was man nicht sieht, und deswegen bittet er für uns. Gerade heute werden ja wieder scharfe Geschütze aufgefahren, wenn es darum geht, Gottes Existenz zu bestreiten. Sieht man nicht, was die Religionen angerichtet haben, fragen die Kritiker. Mancher braucht gar nicht große Philosophen und kluge Köpfe, der guckt nur Nachrichten an und fragt sich, und wo bist du jetzt, Gott? Warum hinterlässt du nicht deutlichere Spuren deines Lebens, deiner Liebe und Barmherzigkeit? Es ist auch heute nicht einfach, dran zu bleiben. Es ist auch nicht mehr in, dran zu bleiben. Vielleicht führen Sie selbst im Kreis von Familien und Bekannten längst heiße Debatten, warum Sie noch in der Kirche sind. Einigen geht es dabei ja nur um die Institution, das sei geschenkt, es ist eine menschliche Institution und deswegen ist sie unzulänglich. Also wer heute an die Kirche glaubt, hat es wirklich schwer. Aber darum geht es ja nicht. Viele können schon längst mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Sie kommen auch ohne Gott klar. Sie sagen vielleicht, wer will mir denn ins Leben hineinreden? Das ist ja gar nicht mehr modern. Ich weiß nicht, welche Fragen Sie beschäftigen. Manchmal fühlt man sich ja so, als hingen alle möglichen Ideen und Einwände so am Rockschoß und man kann gar nicht mehr aufrecht und fröhlich dranbleiben. Und gerade dann ist Jesus mit seinem Gebet da. Dann ist er es, der für uns betet. Dann halten uns die Fragen und Anklagen so gefangen, dass wir oft gar nicht daran denken, mit ihm darüber zu reden. Und dann ist es wichtig zu wissen, er tut's für uns. Er lässt sich nicht unterbrechen, weil er uns liebt und weil er alles dran setzt, uns nicht zu verlieren. Ich weiß nicht, was bei Ihnen gerade offen ist oder wo es schwer ist, nach vorne zu schauen. Wo sie sich Sorgen machen, ob sie durchhalten werden, welche Fragen sie haben ohne eine Antwort, dann hören sie, was Jesus sagt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Die Zusage gilt Simon, sie gilt den Jüngern und sie gilt uns, die wir ihretwegen an ihn glauben. Jesus bittet für uns, sitzt beim Vater und dem Heiligen Geist im vertrauten Gespräch und legt unsere Nöte auf den Tisch. Und dann gehen sie es miteinander an, senden uns seinen Geist hinein ins Herz und wollen uns neuen Mut machen. Vergessen Sie nicht, beten ist ein Gespräch. Am anderen Ende der Leitung ist jemand, der hört, der versteht und der sich freut, wenn wir kommen und ihm alles sagen. Amen.